Wir sind in Kapitel 10 und am Ende der letzten Vorlesung haben wir über Satz 10, 13 gesprochen. Da gehen wir nochmal zurückschauen und wiederholen einmal, was da los ist. Wir haben uns in der letzten Zeit mit der Frage beschäftigt, wie wir in der Situation, die wir momentan immer haben, das heißt K von Körper, V dann endlich als zweiter K-Vektorraum und all das mit dem Morphismus von V, wie wir dann den Raum zerlegen können und ihn schreiben können als direkte Summe von Alpha unzerlegbaren Chiron. Die Idee dabei ist, dass man dann Abbildungsmatrizen bekommt, die eine schöne übersichtliche Gestalt haben, mit haufenweise Blöcken, die irgendwie kompakt sind. Und nachdem wir die Existenz schon geklärt haben, geht es jetzt um die Eindeutigkeit. Denn wir wollen auf sowas hinaus wie eine Normalform, also so eine Art kanonische Form für Abbildungsmatrizen. Satz 10, 13 ist jetzt der erste Schritt, da geht es um die Eindeutigkeit der zerlegten Vektorraum. Wir haben also jetzt zwei Möglichkeiten im Vektorraum V als direkte Summe von Alpha unzerlegbaren und von null verschiedenen Teilräumen zu schreiben. Die einen heißen U1 bis K, die anderen heißen W1 bis Wn. Und jetzt wollen wir zeigen, dass dann K gleich N ist, das heißt die Anzahl der Räume, die man braucht, ist dieselbe. Und wenn man die richtig hinsortiert und die Bezeichnung entsprechend wählt, dann ist U1 Alpha E-Morph zu B1, U2 zu B2 und so weiter. UK zu BK. Was war nochmal Alpha-Isomorphie? Alpha-Isomorphie ist stärker als ganz normale K-Isomorphie. Die Vektorräume haben nicht nur die gleiche Dimension, sondern Alpha wirkt auch auf diesen Räumen in der gleichen Weise, könnte man sagen. Und wir haben das kurz zusammengefasst als Alpha hat da dasselbe Minimalpolynom. Das ist das, was es bedeutet, Alpha-Isomorphie. Naja, und da ist aber Alpha unzerlegbar sind und daher auch Alpha zyklisch, wissen wir dann, dass die Abbildungsmatrizen, die zu diesen Teilen gehören, die gleiche Form haben. Und das führt dann zur Eindeutigkeit der Normalform, also zur Eindeutigkeit von Abbildungsmatrizen, die auf diese Art und Weise zustande gekommen sind. Ich sehe eine Frage.
Ja, Sie meinen gerade, dass es BK ist, aber hatten wir nicht jetzt immer noch, dass es BN sind?
K und N sind doch gleich.
A und BN.
Das steht vorne. Das heißt, ob ich da BN oder BK schreibe, ist egal. Danke für den Hinweis, dass ich das letztes Mal anders gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich, als ich an der Tafel stand, kurz drüber nachgedacht und es kommentiert und jetzt habe ich mich anders entschieden. Da K gleich M ist, ist es egal. Dann beweisen wir das jetzt. Tatsächlich führen wir das auf den Fall zurück, dass das Minimalpolynom der Abbildung, die wir gerade betrachten, Potenz eines irreduziblen Polynoms ist, denn in dem Fall wissen wir schon Bescheid. Okay, was wissen wir aber mit Alpha? Mit Alpha ist ein Polynom aus Kx und wir haben Satz 8.13, der uns sagt, dass man jedes Polynom aus Kx schreiben kann als Produkt von irreduziblen Polynomen. Insbesondere können wir das mit dem Minimalpolynom mit Alpha. Dafür brauchen wir Notation. In irreduzible Polynome. Ich fasse gleiche irreduzible Polynome zusammen und schreibe die dann so als Potenz. Ein Beispiel für so eine Zerlegung wäre x minus 1 in Klammern zum Quadrat mal x hoch 5 mal x plus 3 in Klammern hoch 7 oder so. Das heißt, man fasst irreduzible Teile zusammen und schreibt das dann so kompakt. So, wir haben einen Hilfssatz bewiesen, genau davor, der sich um den Fall gekümmert hat, dass mit Alpha die Potenz eines einzelnen irreduziblen Polynoms ist der Fall, dass dahinter einfach nichts mehr kommt. Den haben wir also schon erledigt. In allem, was jetzt passiert, dürfen wir also annehmen, Überlegung haben, dann machen wir danach Induktion über die Dimension von V. V ist endlich dimensional. Die Dimension ist eine natürliche Zahl, über die kann man Induktion machen. Aber bevor wir das tun, brauchen wir diese Vorüberlegung. Und die Vorüberlegung hat was mit Hilfssatz 10.3 zu tun. Ein unterschätztes kleines Hilfssätzchen, das ich in 2 Podcast-Folgen ein bisschen gefeiert habe. Und hier sehen wir nochmal ganz toll, wie das zum Einsatz kommt. Dafür brauchen wir Notation. Sei jetzt V1 definiert als Kern der Abbildung, die wir bekommen. Wenn wir den ersten Teil des Minimalpolynoms nehmen, also Q1 und T1, und dann dort Alpha einsetzen, da kommt eine Abbildung raus und dann können wir den Kern betrachten und diesen Kern nennen wir V1. Und so machen wir jetzt weiter. Wir zerlegen das Minimalpolynom in Teile und betrachten dann immer den Kern der Abbildung, die wir kriegen, wenn wir in diesem Teil Alpha einsetzen. Das heißt, am Ende steht da VL und VL ist der Kern von QL hoch TL 1 setzt Alpha. Warum mache ich das? Naja, Min Alpha ist das Produkt dieser Polynome, in die ich das ja aufgespalten habe. Und wenn man Alpha in das Minimalpolynom einsetzt, dann kommt 0 raus. Der Nullendomorphismus. Was ist denn der Kern des Nullendomorphismus? Nochmal überlegen. Kern, das sind all die Vektoren, die auf 0 gehen. Wenn jetzt der Endomorphismus der Nullendomorphismus ist, welche Vektoren gehen dann auf 0? Ja. Alle. Und das war auch gleich eine schöne Handbewegung dazu. Danke. Alle. Das heißt, ganz V ist der Kern. Wir wissen, wenn man das Minimalpolynom nimmt und Alpha einsetzt, kommt der Nullendomorphismus raus. Also ist der Kern von diesem Ding ganz V. Und jetzt kommt unser toller Hilfssatz und sagt, man kann den Kern von dieser Abbildung schreiben als direkte Summe der Kerne dieser Teile.
Thank you.
Berechnung des Minimalpolynoms eine Potenz eines irreduziblen Polynoms. Das heißt also, dass wir jetzt nicht nur dieses Polynom als Faktor da oben sehen, sondern wir sehen es auf eine ganz bestimmte Weise. Zu diesem i hier gehört da oben irgendein j und dann ist min alpha eingeschränkt auf ui eine Potenz von qj. Das ist Lemma 10. Auf OI ist eine Potenz eines irreduziblen Polynoms und steckt da oben in den Alpha als Faktor drin. Und daraus folgt dann, dass es bei diesen Qs eins geben muss, derart, dass das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf OI Potenz von diesem Q ist. Irgendeins von diesem Q1 bis QL. Da kann man jetzt die Notation einfach irgendwie geschickt wählen. Ich mache das jetzt mal so, ich halte ein Q fest. Und wähle die Nummerierung so, dass das Minimalpolynom eine Potenz von Q1 ist. Ich kann die Nummerierung so hinbasteln, dass das geht. Sei ein Test. Und die Notation so, dass das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf Ui von Q1. Gut, drüben auf der Tafel nehme ich mir noch die passende Notation her, denn jetzt gibt es ja da oben so einen Exponenten und dieser Exponent kann höchstens T1 sein, denn ansonsten kann das Polynom ja hier nicht als Faktor drinstecken. Sei also S aus Vorüberlegung. Ich möchte jetzt darauf hinaus, was passiert, wenn man Alpha in dieses Polynom einsetzt. Das ist der nächste Schritt. Wir haben immer noch dieses I festgehalten und jetzt sei U aus I. Was wissen wir über die Leute in I? Für diese Leute ist Alpha dasselbe wie Alpha eingeschränkt auf Ui. Die merken unterschiedlich, weil sie ja in Ui liegen. Das heißt, was passiert, wenn ich U nehme gehen. Wir haben da eine direkte Summenzerlegung. Man kann jetzt sagen, dass V1 die direkte Summe der UIs ist, die da drin liegen. Und genauso ist V1 auch die direkte Summe der Ws, die da drin liegen. Und das ist der Witz bei der Induktion. Jetzt muss ich irgendwo wischen. Ich wische am besten den Satz weg, oder? Ich wische mal den Satz weg. Nur von null verschiedene Räume vorkommen sollen. Das heißt, diese Voraussetzung ist einfach nie erfüllt. Da ist nichts zu zeigen. Jeden echten Alpha-invarianten Teilraum von V bis auf Reihenfolge und Alpha-Isomorphie nur auf genau eine Weise als direkte Summe von Alpha-unzerlegbaren Teilräumen schreiben kann. Kann es sein, dass V selber schon zum Beispiel der Raum V1 ist? Naja, wenn das so wäre, dann wäre V der Kern von dieser Abbildung hier, Q1, T1, 1, 6, Alpha. Dann wäre das hier aber schon brauchen mindestens zwei von diesen Faktoren hier, um das Minimalpremium zu bekommen. Das heißt, die Voraussetzung, dass L größer gleich 2 ist, sichert uns zu, dass V1 nicht der ganze Raum ist. Man braucht mindestens noch V2. Leute, V2 bis VL sind auch alle echt kleiner als V, mit dem gleichen Argument, von der Dimension her echt kleiner, und das heißt, auch auf die alle kann man die Induktionsvoraussetzung anwenden. Jetzt zur Entspannung ein Korollar an. Dieses Korollar fasst in Matrix-Schreibweise zusammen, was wir gerade gemacht haben. Das ist die Eindeutigkeit der allgemeinen Normalform. Dafür mache ich den Beamer an, wische ein bisschen und dann gucken wir uns das in Ruhe an. Ich wische deshalb, weil ich dann an allen Stellen, wo Sie finden, dass ich da noch mehr erklären sollte, die Tafel zur Verfügung habe, um einfach noch ein bisschen mehr Kram dazu zu erzählen. Satz kommt gerade. Eindeutigkeit der Normalform in der allgemeinen Normalform. Wir lernen später noch eine andere kennen. In Matrix-Schreibweise übliche Voraussetzungen, bla bla bla. Jetzt kommt ein bisschen Notation. Wir nehmen uns geordnete Basen von V her, geordnete K-Basen natürlich, B-Hut und C-Hut. Und dann haben wir haufenweise Koeffizienten. Und jetzt schreibe ich Ihnen zwei Matrizen hin. Zwei Abbildungsmatrizen. Aber ich fürchte, die können wir gar nicht gleichzeitig sehen. Oder ich mache sie gleich nochmal ganz klein. Also Moment, erstmal riesig. Und dann gibt es gleich beide einmal zusammen und in klein. Das ist jetzt die Matrix für Alpha zu B-Hut. Und die hat so eine Kästchengestalt. Und in den Kästchen sieht man immer, naja, Nullen, Einsen, das ist dieses Zeug, was wir von alphazyklischen Räumen her kennen. Und unten, wissen wir, stehen in entsprechender Reihenfolge mit umgekehrten Vorzeichen die Koeffizienten des Minimalpolynoms. So, das ist die eine Schreibweise. Das ist eine Matrix für B-Hut. Jetzt sehen wir noch eine, die sieht so ähnlich aus. Das ist die da. Das ist die Matrix für C-Hut. Und wir sehen schon, das Schema ist das gleiche. Kästchen, Nullen, Einsen, unten diese Koeffizienten. Was wir nicht wissen ist, ist die Anzahl der Kästchen gleich? Sind da Kästchen gleich im Sinne von, stehen da die gleichen Zahlen unten in der letzten Zeile? Das sind alles so Dinge, die wir nicht wissen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass das jetzt Darstellungen sind. Wir haben geordnete K-Basen von V und das sind Darstellungen für Alpha in solchen Kästchenmatrizen. Zwei Stück. Ich mache mir mal kurz den Spaß, wenn ich kann, Ihnen das so zusammenzuzeigen. Ja, das geht. Gerade so. So. Wem ist das Prinzip noch nicht klar? Also einfach zweimal Kästchenzeug mit einer Vorschrift, wie die Kästchen sozusagen gebaut sind. So, das haben wir, ja? Nochmal? Okay, wir setzen jetzt nur voraus, dass die Abbildungsmatrizen für Alpha so aussehen. Wir haben einmal eine Basis, wo wir die obere Matrix kriegen. Das heißt, dazu gehören jetzt alpha-zyklische Teilräume und dann sind die Abbildungsmatrizen auf den Teilräumen genau die Kästchen. Und genauso unten, da haben wir auch alpha-zyklische Teilräume und wir haben wieder Kästchen, die jeweils zu einem dieser Teilräume gehören. Und so baut sich das auf. Und wir haben jetzt, also jemand gibt uns das und wir wissen jetzt nicht, wie es zu diesen Matrizen kam. Der Witz ist, dass da rauskommt, das ist jetzt das Ergebnis des Korollars, ups, jedenfalls wenn ich nicht doof bin, Moment. Na. Ja. Dann kommt raus. Diese ganzen Koeffizienten, die da rumlaufen, sind gleich. Vielleicht nicht genau in der Reihenfolge, wie die da stehen, aber wenn man den ganzen Haufen aller Koeffizienten nimmt aus der oberen Matrix und den ganzen Haufen der Koeffizienten aus der unteren Matrix, dann sind das die gleichen Körperelemente. Und der einzige Unterschied zwischen den beiden Matrizen ist, dass die Anordnung der Blöcke unterschiedlich sein kann. Das ist in Matrix-Schreibweise das, was wir gerade mit diesen alpha-unzerlegbaren Teilräumen gemacht haben. Das heißt, Sie können sich einfach vorstellen, die obere Matrix wurde aus der ersten Zerlegung gebastelt und die untere Matrix aus der zweiten. Und in Korrespondenz dazu, dass die Anzahl der beteiligten Räume gleich ist und dass die bis auf Nummerierung zueinander alpha-isomorph sind, die Korrespondenz dazu bei den Matrizen ist, dass die Anzahl der Blöcke gleich ist und dass man die höchstens in der Reihenfolge vertauscht hat. Ergibt es Sinn? So ungefähr? Das ist also eine Korrespondenz zwischen diesen Blöcken in der Matrix und den alpha-unzerlegbaren Teilräumen in der Zerlegung. Was nützt? Also erstmal gucken wir gleich, warum das stimmt und dann überlegen wir, warum uns das was nützt. Ich lasse es nochmal hier kurz so mit der Aussage stehen und wir schauen uns den Beweis an. Die wesentliche Arbeit haben wir gerade gemacht in dem Satz zur Zerlegung. Teilräumen herkommen. drin steht, weil ich nämlich glaube, dass das dann einfacher ist zu verstehen, woher diese Blöcke kommen. Das habe ich hier jetzt nur dazu gesagt, aber ich glaube, dass es besser ist, wenn ich das auch da reinschreibe. Das heißt, da kommt dann nochmal eine aktualisierte Version des Diagramms. B und C sind zusammengesetzt aus Basen von alpha-unzerlegbaren Teilräumen, in die man V zerlegt hat vorher. Langsam an einem Beispiel durch. Einverstanden? Einwände? Gut, dann tausche ich das hier jetzt und wir gucken uns das Beispiel an. Und Sie sehen sofort, mich da nochmal bei Beispiel 10.10 bedient habe. Da hatten wir ja schon mal so eine Matrix, die Blockgestalt hatte, da habe ich noch so reingemalt. Das habe ich diesmal nicht, aber wenn Sie wollen, dann male ich da auch nochmal rein. So, wir haben also wieder R5. Diesmal nehmen wir die geordnete Standardbasis von R5 und unser Endomorphismus Alpha von R5 soll gegeben sein durch eine Abbildungsmatrix, die so aussieht. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Oben links und unten rechts sind so kleine Blöcke der Größe 2 kreuz 2. In der Mitte steht eine einsame 5. Und als wir über Beispiel 10.10 gesprochen haben, da haben Sie dann schon viel gesehen. Da haben Sie zum Beispiel gesehen, 5 ist ein Eigenwert, der dritte Basisvektor ist ein Eigenvektor dazu. Was haben wir noch gesehen? Wir haben gesehen, dass die ersten beiden Basisvektoren zusammen einen Alpha-invarianten Teilraum aufspannen und zudem gehört dann dieser Block oben links. B4 und B5 spannen auch einen Alpha-invarianten Teilraum auf. Zudem gehört dann der kleine Matrixblock unten rechts. Das waren alles so Dinge, die wir schon festgehalten hatten. Was für Fragen haben Sie dazu? Erstmal nur so auf die Matrix starren und Dinge sehen. Was für Fragen haben Sie dazu? Erstmal keine. Dann können wir uns jetzt fragen, ist das schon so diese Gestalt wie in dem Korrelat von vorher? Passt das jetzt schon? Naja, zur Größe der Blöcke wurde nichts gesagt. Insbesondere ist ein 1 kreuz 1 Block erlaubt, so wie in der Mitte, das macht nichts. Aber so ganz passt es noch nicht. Denn wenn ich mir jetzt oben links das mal angucke, dann steht oben links in der Ecke eine 1 und die stört, denn in der Form, die wir vorher hatten, da mussten auf der Diagonale Nullen stehen, außer in der letzten Reihe. Gut, das heißt, da ist schon mal eine 1, die stört. Dann ist da diese 1 links unterhalb der Diagonale, die auch stört, die darf da auch nicht sein. Naja, bei 2 kreuz 2 könnte die zu den Koeffizienten des Minimalpolynoms gehören, ist okay. Aber diese minus 1 da rechts, die ist auch überhaupt nicht erlaubt. Wir haben auf der Diagonale Nullen, rechts davon Einsen und unten darf irgendwas Spannendes passieren. Das passt oben links nicht. Das passt übrigens auch unten rechts nicht. Da stört auch wieder diese minus 1 neben der Null. Und hinzu kommt noch, nur weil diese Form so aussieht wie in dem Korollar, heißt es ja nicht, dass dann die Blöcke schon zu alpha-unzerlegbaren Teilräumen gehören. Denn vielleicht gehören sie nur zu Teilen, die alpha-zyklisch sind, aber noch weiter zerlegbar und dann würde man auch noch kleinere Blöcke kriegen. Das heißt also, das ist so ein bisschen trügerisch. Nur weil die Matrix irgendwie gut aussieht und dazu passt, heißt es nicht, dass es schon eine ist, die der Normalform entspricht. Von Normalform sprechen wir nur, wenn man jetzt nicht noch kleinere Blöcke finden könnte. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe hier wieder die Teilräume hergenommen, auch genau wie im letzten Beispiel. U1 ist der, der zum Block oben links gehört. U2 ist der, der zur 5 in der Mitte gehört. Und U3 ist der Teilraum, der zum Matrixblock unten rechts gehört. Das sind alpha-zyklische Räume. Wir haben uns letztes Mal klar gemacht, warum. Würde ich jetzt nicht wiederholen, wenn da kein expliziter Bedarf angemeldet wird. Okay. Und wir hatten auch schon die Minimalpolynome ausgerechnet. x² minus x plus 1. Wenn wir uns die anschauen, dann können wir gucken, kann man diese Räume vielleicht noch weiter zerlegen? Woran könnte man das jetzt festmachen? Wenn man da noch was weiter zerlegen könnte, dann müssten da ja jetzt noch alpha-invariante Teilräume rumlaufen, die kleiner sind, kleinere Dimension haben, aber kleiner als Dimension 2 heißt Dimension 1. Das heißt, man kann dann einen zweidimensionalen alpha-invarianten Teilraum nur noch weiter aufspalten, indem man ihn in zwei eindimensionale alpha-invariante Teilräume unterteilt. Und das ist schwierig. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie man als Teilraum überhaupt alpha-invariant sein kann, wenn man eindimensional ist. Das geht nur, wenn die Abbildung eingeschränkt auf diesen Raum ein skalares Vielfaches der Identität ist. Das heißt, man müsste hier einen Eigenwert sehen. Sehen wir denn da einen Eigenwert? x² minus x plus 1, dann müssten wir eine reelle Nullstelle sehen, das ist irgendwie schwierig. Aha, das heißt, es geht hier tatsächlich nicht weiter. Wir können es jetzt nicht noch kleiner machen, wir können das nicht in noch kleinere Blöcke zerlegen. Schauen wir weiter. Das war jetzt mein Argument dafür, dass U1 und U3 alpha unzerlegbar sind. Heißt also, dass die Anzahl der Blöcke und die Größe der Blöcke schon okay ist, die Blöcke sehen nur noch nicht so aus, wie sie in Normalform aussehen sollen. Denn Normalform in der jetzigen Phase der Vorlesung heißt, 0 nach der Diagonale, 1 rechts daneben und unten stehen die Koeffizienten des Minimalpolynoms halt umgedreht mit Vorzeichen bla bla bla. Das ist das, was wir momentan machen bei dieser Art der Normalform. Und so sehen die Matrixblöcke noch nicht aus. Wir können aber ganz leicht die richtigen Matrixblöcke hinschreiben, indem wir nämlich das Minimalpolynom angucken. Die Koeffizienten sind, wenn man jetzt bei der zweiten Stelle anfängt, vorne brauchen wir das nicht berücksichtigen, die sind normiert. Das heißt, wir fangen mit dem nächsten Koeffizienten an, da haben wir eine minus 1 und eine 1. Wie schreiben wir die in die Matrix? Wir fangen hinten an und wir drehen die Vorzeichen um. Das heißt also, wir fangen hinten mit der 1 an, die kommt nach vorne in die letzte Zeile des Blocks und wird zu einer minus 1. Und das ist die minus 1, die hier steht. Dann kommt der nächste Koeffizient von hinten geschaut, das ist der, der bei x steht, das ist eine minus 1. Das kommt an die nächste Stelle der Matrix, aber auch wieder mit umgekehrtem Vorzeichen, das heißt aus minus 1 wird 1, das ist diese 1. Die 0 oben links kommt von dieser Normalform her und die 1 neben der 0, also neben der Diagonale, kommt auch von der Normalform her. Das heißt, das ist jetzt ein Block in Normalform für diesen zweidimensionalen Alpha-Invariantenteil. Okay, das war sehr viel Information. Was ist mit dem anderen Block? Wir haben jetzt einen angeschaut, aber der andere wird genauso aussehen, weil das Minimalpolynom dasselbe ist. Das heißt, in Wirklichkeit sieht V folgendermaßen aus. Wir haben da zwei zweidimensionale Teilräume, die Alpha unzerlegbar sind und auf denen Alpha in gleicher Weise wirkt, denn die Minimalpolynome sind gleich, die sind Alpha-isomorph. Und dann haben wir noch so einen kleinen, eindimensionalen, niedlichen Teilraum, der in Wirklichkeit der Einraum zum Eigenwert 5 ist. Und jetzt wissen wir genau, was Alpha überall tut. Und in Matrix-Schreibweise sieht das dann so aus. Hier ist jetzt eine Version der allgemeinen Normalform. Was muss ich machen, um die Matrix-Schreibweise der allgemeinen Normalform zu kriegen? Ich muss all die Argumente bringen, die ich gerade mündlich gebracht habe. Sprich, Minimalpolynom ausrechnen, die Koeffizienten da richtig in diese Blöcke schreiben. Und dann muss ich einfach nur gucken, wie viele Blöcke habe ich, von welcher Art, und muss die richtig in die Matrix schreiben. Und die Reihenfolge ist egal, denn ich muss ja einfach nur die Basisvektoren richtig hinsortieren, damit das passt. Hier habe ich jetzt die Blöcke so gelassen, wie sie vorher waren. Also zuerst einer, der zu U1 gehört, dann einer, der zu U2 gehört, dann einer, der zu U3 gehört. Und da kann ich jetzt eine Basis hinschreiben, sodass die Abbildungsmatrix dazu genau diese Normalform hat, die da angegeben ist. Aber ich kann die Basisvektoren auch umsortieren und dann kriege ich eine allgemeine Normalform mit den gleichen Blöcken, aber in anderer Reihenfolge. Das geht auch. Und die sind gleichwertig. In beiden steckt die gleiche Information. So, das habe ich hier einmal hingeschrieben. Hier ist eine Basis mit etwas anders hinsortierten Vektoren. Und wenn man die zugrunde legt, dann kommt eine etwas andere Normalform raus, also eine andere Variante davon. Jetzt kommt nämlich zuerst der kleine eindimensionale Teilraum, der von B3 erzeugt wird, und dann kommen die beiden Blöcke der Größe 2 kurz 2. Und Sie sehen, der Informationsgehalt ist genau der gleiche. So, was brauchen Sie? Wir basteln da später noch ganz viel mit rum und es gibt dann auch wieder so Anleitungen und Verfahren und so und Tonnen von Beispielen. Aber was für Beispiele oder was brauchen Sie jetzt noch? Was für Fragen haben Sie? Ja.
Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie man auf den neuen Matrixblock für U1 und U3 kommt.
Ja. Okay. Dann mache ich dazu jetzt nochmal einen Kommentar. Also das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf, ich nehme mal den Block, der oben steht, da habe ich also U1. Das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf U1 ist x² minus x plus 1. Und jetzt gibt es eine Regel, wie man diese Blöcke hinschreibt in der allgemeinen Normalform, wenn man diese Information hat. Und das liegt daran, dass das Minimalpolynom dasselbe ist wie das charakteristische Polynom. Sie können also jetzt, weil Sie das charakteristische Polynom kennen, nochmal nachprüfen, dass es auch wirklich rauskommt, wenn man diese Abbildungsmatrix nimmt und dann ganz normal das charakteristische Polynom ausrechnet, so wie wir das immer tun. zweite Spalte kommt diese Zahl, mal minus 1, und das ist 1. Und wenn das gewünscht wird, dann denke ich mir jetzt noch ein anderes Minimalpolynom aus und wir machen das Ganze nochmal. Ja? Ja? Ja. Man lernt das durch Üben. Deswegen bombardiere ich Sie ja auch dann mit Übungsaufgaben dazu. Machen Sie dies, rechnen Sie das, machen Sie selber eine Normalform, finden Sie ein Beispiel für die und die Situation, damit Sie ganz viel damit rumrechnen. So, was haben Sie noch? Was gibt es noch für Fragen? Ja. Wir hatten einen Satz, das ist schon eine Weile her, da müssten Sie einfach im Skript nochmal zurückblättern. Wir hatten einen Satz, der geklärt hat, wie diese Blöcke zustande kommen. Das kam so zustande, dass man guckt, wohin wird der letzte Basisvektor, der zum Block gehört, abgebildet. Dann kriegt man eine Linearkombination. Und diese Linearkombination führt zu den Koeffizienten im Minimalpolynom, aber dabei ändern sich die Reihenfolge und die Vorzeichen. Und deswegen gibt es diese Regeln, wie man es in die Matrix schreibt. Bitte einfach nochmal nachlesen, was stand in diesem Satz. Das haben wir nämlich alles schon gemacht. Es ist nur jetzt gerade weg, weil wir das noch nicht so viel geübt haben. Das ist total normal. Man muss es erst eine Weile üben, bis es so richtig einsinkt, wie das alles zusammenhängt. Deswegen reden wir jetzt drüber. Was für Fragen haben Sie noch? Okay. Es kommt jetzt noch eine andere Normalform. Eine, an der man eine andere Art von Informationen ablesen kann. Wir können ja noch mal kurz für uns zusammenfassen, was für Infos hier drin stecken. Wenn Ihnen jetzt jemand eine Abbildungsmatrix gibt, die schon so aussieht, dann können Sie sagen, juhu, das sieht aus wie eine Normalform. Ich gucke nochmal, ob da wirklich alles so ist, wie das bei der allgemeinen Normalform gefordert wird. Hätte ja sein können, dass man das noch feiner zerlegen kann, dass man noch kleinere Kästchen kriegt. Aber was haben Sie hier schon für Informationen? Sie sehen, es gibt hier einen Eigenraum der Dimension 1 zum Eigenwert 5. Und Sie sehen, es gibt zwei alpha-invariante Teilräume, die alpha-isomorph sind. Und Sie können auch aufgrund dieser Informationen sofort das charakteristische Polynom hinschreiben, denn das lesen Sie einfach ab. Alles steht da. Okay, das ist der Vorteil dieser Normalform. Man hat da sofort so eine Zerlegung, man sieht sofort die Polynome. Nicht nur das charakteristische, sondern auch das Minimalpolynom kriegen Sie hier sofort geschenkt. Und das ist nicht immer so. Nicht bei jeder Abbildungsmatrix. Da muss man häufig noch sehr viel arbeiten. Was sieht man nicht automatisch? Man sieht nicht automatisch, ob da jetzt irgendwo noch andere Eigenwerte versteckt sind. Wir mussten uns erst die Polynome angucken und sehen, dass die in R keine weiteren Nullstellen haben, außer der 5. Je nachdem, wie groß diese Blöcke sind, kann es sein, dass da Polynome von größerem Grad rauskommen, bei denen man eben nicht sofort sieht, ob die noch reelle Nullstellen haben. Sagen wir, wir arbeiten über R. Und das heißt, das Spektrum von Alpha ist hier nicht unbedingt immer sofort zu sehen. Und was heißt das jetzt für uns? Na, das heißt, dass wenn wir eine Normalform haben wollen, wo man die Eigenwerte sofort sieht, dass wir da noch ein bisschen weiter überlegen müssen. Glücklicherweise kann man diese andere Normalform aus der hier ganz schnell basteln und umgekehrt. Und das heißt auch für Sie in der Prüfung, dass Sie bei manchen Fragen die Auswahl haben, mit der einen oder mit der anderen Normalform zu arbeiten, je nachdem, welche Ihnen mehr liegt. Gucken wir uns mal an, was wir da noch tun können. Stichwort Jordan. Darf das Beispiel weg? Wer hat Einwände, dass ich das jetzt wegnehme? So, wo sind wir? Genau, wir definieren das mal ein bisschen klar. Da ist noch Platz. Es gelte unsere normalen Voraussetzungen. Bauen wir jetzt darauf auf. es eine Abbildungsmatrix gibt, die diagonal gesteilt hat. Dazu gehört eine Zerlegung des Raums in lauter eindimensionale Teilräume. Zu jedem dieser eindimensionalen Teilräume gehört immer ein Eigenwert. Das darf auch mehrmals der gleiche sein. Wenn Sie dann eine entsprechende Basis nehmen aus Eigenvektoren, dann liefert Ihnen das eine Jordan-Zerlegung und die Jordan-Blöcke haben alle Größe 1. 1 kreuz 1. Zu jedem beteiligten Eigenvektor gehört immer ein solcher Jordan. Das ist ein Extremfall. Es gibt auch den Extremfall, dass man hier gar nichts weiter zerlegen kann und dass einfach die komplette Abbildungsmatrix für ganz V bezüglich Alpha ein einziger großer Jordan-Block ist. Das gibt es auch. Und je nachdem, über welchen Körper Sie arbeiten, kann es sogar sein, dass es gar nicht möglich ist, eine solche Zerlegung zu finden mit Jordan-Blöcken. Auch das gibt es. Das ist dann der Fall, wo man weniger Eigenwerte findet, als man erwarten würde. Denken Sie mal an R und an das Polynom x² plus 1. Sie finden leider keine Eigenwerte, denn in R hat dieses Polynom keine Nullstellen. Das heißt, über R werden Sie auch nicht so eine Zerlegung finden. Über C dagegen schon. Das zur Einordnung. Und jetzt möchte ich noch zum Schluss für diesen Teil hier eine Jordan-Basis einführen, denn wir haben jetzt ja diese Jordan-Klöcke, wir haben eine Jordan-Zerlegung und einer solchen Basis, die das erfüllt, dass hier alles so steht, möchten wir auch einen Namen geben, die soll Jordan-Basis heißen, weil es auf jeden Fall eine besondere Basis ist, die eine schöne Abbildungsmatrix hat. Wichtig, weil man sich irgendwas merken muss später fürs Rechnen. Anschaulich gesprochen ist eine geordnete Basis wie gut. Eine Jordan-Basis genau dann, wenn die Abbildungsmatrix für Alpha bezüglich dieser Basis eine Kästchenmatrix ist und die einzelnen Kästchen sind Jordan-Blöcke. So kann man sich das merken. Ergibt es erstmal Sinn soweit? Auch da muss man wieder Beispiele sehen, um zu verstehen, warum das toll ist. Die Jordan-Normalform, über die wir sprechen. Und Repräsentation sind es die Matrizen. Ich würde also sagen, eine Abbildung Alpha ist in Normalform gegeben, wenn wir sie als Abbildungsmatrix gegeben haben, die diese Normalform hat. Also diese Form mit den Blöcken, die zu Alpha unzerlegbaren Teilen gehören. Und dann gibt es eben zwei Versionen. Die eine Version ist die allgemeine, mit den Nullen auf der Diagonale, bla bla bla. Die andere Version ist die Jordansche. Und wir sehen später, dass auf der Diagonale dann die Eigenwerte sind. Gut, das zur Einordnung. Jetzt schreiben wir den Satz einmal hin. Das wäre die Voraussetzung 8. Und ich brauche noch eine Voraussetzung, und zwar über den Grundkörper. Ich habe ja schon gesagt, wenn man nicht so viele Nullstände findet, wie man erwarten würde vom Grad her, dann kann man eine solche Form gar nicht hinschreiben, denn man findet ja gar nicht so viele Eigenwerte, wie Platz auf der Diagonale ist. Und deswegen setzen wir jetzt voraus, dass das Minimalpolynom in Linearfaktoren zerfällt. Oder man könnte auch sagen, es gibt da keinen irreduziblen Faktor vom Grad 2 oder größer. Das hängt von Alpha ab und vom Grundkörper. Sind wir so nah dran, wie man nur sein kann. Das ist der Charme bei der Jordansche. Gut, wir basteln uns das ziemlich konkret aus dem, was wir schon wissen, über die allgemeine Normalform. Achso, Jean-Luc läuft noch irgendwo rum. Wenn Sie wollen, dass ich all das, was ich jetzt so drumherum erzählt habe, so zur Sprachregelung und was bedeutet und was ist eigentlich Normalform, dann kann ich dazu nochmal eine Podcast-Folge machen, einfach nur zu diesen ganzen Formulierungen. mal eine Zerlegung in alpha- und zerlegbare Teilräume. Und jetzt müssen wir uns irgendwie davon überzeugen, dass man daraus eine Jordan-Zerlegung basteln kann. Und das heißt, wir müssen Basen finden, sodass die Matrizen die richtige Gestalt haben. Was ist da also jetzt der nächste Schritt? Kann sein, dass ich da gleich noch haufenweise Notationen brauche. Oh ja, ich glaube, ich möchte das hier heute nicht schreiben. Ich schreibe mal das, was da so allgemein steht, nochmal genauer hin, mit genauer Notation für all die Sachen, die da stehen. Ich ergänze das mal. Das ist sozusagen nochmal eine Version des Satzes, aber ganz, ganz explizit. Machen wir das mal so. Sind M aus N T1 bis Tm aus N und Lambda 1 bis Lambda M aus K. Das wären die Eigenwerte. Jetzt schreibe ich das Minimal wiederum explizit hin. Potenzen von irreduziblen Polynomen sind. Und diese Polynome sind Teile von Minimalpolynomen. Das heißt, sie haben alle die Bestandteile davon zerfallen Linearfaktoren in Kx. Die Minimalpolynome der Einschränkung von Alpha, auch diese Teilräume. Die Notationen, die wir hier eingeführt haben, schon mal hernehmen. Denn diese Linearfaktoren in den Alpha, die sehen ja so aus, x minus so ein Lambda. Das sind diese Polynome vom Grad 1. Potenzen davon werden Minimalpolynome für die Einschränkung auf die Teilräume. Das heißt, für jeden solchen Teilraum kann ich mir jetzt einen Linearfaktor schnappen und weiß, dass das Minimalpolynom eine Potenz davon ist. bis M, glaube ich, ja? Ein Vers 1 bis M. So, dass das Minimum, achso, ich gebe mir mal einen Namen. Der kleine Name heißt U. Ein Vers 1 bis M, so dass das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf U eine Potenz von x minus lambda i ist. Okay, jetzt mache ich das alles noch ein bisschen konkreter. Was haben wir nämlich hier hinten?
Wir wollen ja darauf hinaus, dass es sowas gibt, so meine Zerlegung. Ich sage jetzt einfach mal, ich nehme mir K aus N so her und einfach unzerlegbare Teilräume, sodass ich so eine Zerlegung habe, ohne das behaupten, dass es eine Jordan-Zerlegung ist, sondern das zeigen wir erst.
Dafür müssen wir nur geeignete Basen finden. Zu einem Vektor kommt, den man als Linearkombination von den vorherigen darstellen kann. Und das ist genau die Idee, die wir jetzt aufgreifen. Ich schreibe das mal ein bisschen kürzer hin. Da ich nehme mal ein I her, dann muss ich nicht die ganze Zeit für alle I sagen. In dem Moment. zu Lambda I gehört. Na, jetzt rechne ich einfach los. Die Rechnung schreibe ich nur kurz hin. Dann gilt, der erste Teil ist klar. U hoch Alpha ist das gleiche wie U hoch Alpha. Und jetzt mache ich sozusagen rekursiv weiter. So alle J aus der Länge 0 bis L I minus 2. Ich möchte nämlich nochmal Alpha anwenden. Da ist U abgebildet mit Phi hoch J und dann abgebildet mit Alpha. Da muss ich jetzt einmal überlegen, was ist denn Phi hoch J? Na, das ist dieses Ding hoch J, das heißt, da muss ich einmal diesen Lineal das anwenden, wir überlegen, wie das aussieht, was da rauskommt. Und wenn man das alles ausrechnet, dann ist das U hoch Phi hoch J hoch, ich setze für Alpha ein, was da rauskommt, wenn ich es umschreibe, Phi plus Lambda I mal identische Abbildung. Phi plus Lambda I identische Abbildung. Und das ist dann U abgebildet mit Phi hoch, also ich wende es nacheinander an, dann habe ich hier Phi hoch J plus 1, weil noch ein Phi dazukommt. Und dann plus U hoch Phi hoch J hoch Lambda I, Entschuldigung, Lambda I mal identische Abbildung. Das Lambda I kommt nach vorne, dann steht da Lambda I mal U hoch Phi hoch J. Und jetzt kommt der letzte Vektor, den ich abbilden möchte. Oh ja, ich muss auch gleich Schluss machen. Jetzt kommt der letzte Vektor, den ich abbilden möchte. U abgebildet. Ich habe ja hier noch diesen Kameraden, über den habe ich noch nichts gesagt. Ich möchte jetzt abbilden U hoch Phi hoch L minus 1. Das möchte ich auch noch mit Alpha abbilden. Der Witz ist, eine neue Basis zu basteln und zu verstehen, was passiert, wenn man mit Alpha abbildet. Das heißt, was steht in den Zeilen der Abbildungsmatrix? Das ist die Rechnung, die ich hier gerade mache. Wenn ich U mit Alpha abbilde, kommt halt U Alpha raus. Jetzt gucke ich weiter, was passiert, wenn ich diese Vektoren mit Alpha abbilde. Dann sehe ich, was da los ist. Und hier kommt jetzt der letzte Vektor, der mich interessiert. Wenn ich den mit Alpha abbilde, dann kommt raus, naja, wir haben es gerade ja gesehen, U hoch Phi hoch Li. Denn Alpha hat ja diese Bestandteile Phi und das. Plus Lambda I mal U hoch Phi hoch L I plus 1. Das ist übrigens immer L I, dieses minus 1 habe ich irgendwie zu klein gemacht. Das ist überall zu klein geworden. Entschuldigung. Ich glaube, jetzt ist es besser lesbar. Wenn ich das umforme, kommt raus Lambda I mal U hoch Phi hoch L I minus 1. Warum? Ja, weil ich hier wieder zusammenfassen kann, dass Phi Alpha minus Lambda I mal identische Abbildung ist. Und so kann man sehen, dass UI invariant unter Phi ist und jetzt kriegen wir eine neue geordnete Basis, die einen Jordan-Block liefert. Und das ist das Letzte, was ich hinschreibe. Versprochen. Und wenn ich das für einen Teilraum gemacht habe, dann sehen wir ja nichts für alle Funktionen. Und die geordnete Basis ist nicht gut. Deswegen haben wir das alles gerechnet. Wir fangen an mit U, dann kommen die Phi und so weiter bis hin zu U hoch Phi hoch Li minus 1. Das ist eine Jordan-Basis und diese Rechnung da oben zeigen, dass das so ist. Die zeigen uns nämlich genau, dass die Abbildungsmatrix dazu so Jordan-Block ist.
Geschafft. Bis nachher. Oder schön.